Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Herr Jesus, ich bitte mir jetzt um Führung und Leitung jetzt in der Verkündigung, dass du uns durch deinen Geist aufschließt, dein Wort. Und dass du uns groß wirst in diesem Wort, unsere Herzen verwandelt werden und wir vor allen Dingen Täter sind und nicht nur Hörer des Wortes. Amen.
Das Thema zur Predigt heute ist Psalm 24. Und den lese ich jetzt vor. Ist ein Psalm von David. Und da heißt es, die Erde ist des Herrn und was darin ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über die Meere gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf den des Herrn Berg gehen? Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist? Wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht auf Trug? Der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Mach die Tore weit und die Türen hoch, dass der König der Herren einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Mach die Tore weit und die Türen hoch in der Welt, dass der König der Heere einziehe. Wer ist der König der Ehre? Er ist der Herr Zebaoth, ist der König der Ehre. Wir kennen dieses, mach die Tore weit und die Türen hoch, in dem Lied 1 in unserem Gesangsbuch, was wir ja zur Adventszeit singen, gehört zu Weihnachten dazu. Und, das ist richtig, dazu kommt aber, dass es ja darum geht, unsere Herzen und die Türe zu öffnen, wenn Jesus wiederkommt als Herrscher und die Macht einnimmt und die Mächtigen, die gegen ihn stehen, vom Thron zu werfen. Psalm 24 ist äußerst interessant und wird noch interessanter, wenn wir den Zusammenhang uns anschauen, nämlich Psalm 22, Psalm 23, Psalm 24. Die drei gehören zusammen und bilden eine sehr, sehr gute Aussage. Psalm 22, bekannt als der Leidenspsalm, ist also das Leiden von Jesu dort beschrieben und das ist der Kreuzigungspsalm. Psalm 23 beschreibt uns Jesus als den Hirten und ist der Hirtenpsalm. Psalm 24, den ich gerade gelesen habe, beschreibt Jesus als den Herrscher und das ist der Krönungspsalm. Also Jesus, Psalm 22 als Retter, Psalm 23 als Hirte, Psalm 24 als Herrscher. Alle drei Psalmen sind geschrieben vom König David und zwar 1000 Jahre ungefähr vor der Kreuzigung Jesu. Die Kreuzigung liegt für uns jetzt 2000 Jahre zurück. Das heißt, diese drei Psalmen sind ungefähr vor 3000 Jahren geschrieben. Also, das ist schon ganz, ganz altes Textmaterial und Wort Gottes, was wir hier haben. Der David beschreibt die Kreuzigung Jesu im Psalm 22 in einer Weise, als wenn er dabei gewesen wäre. Also sehr, sehr prophetisch und das 1000 Jahre vor der Kreuzigung. Mein kleiner Einstieg. Vers 6 heißt es, ich bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Das liest man so drüber und sagt, das ist schlimm und das ist noch alles traurig. Und dann lesen wir so weiter. Interessanterweise steht für das Wort Wurm, soll das bedeuten, das ist ein Wurm, steht im Hebräischen das Wort Dovla, das heißt Schildlaus. Und zwar aus den Schildläusen, das ist sehr prophetisch, aus den Schildläusen wurde der Farbstoff gewonnen, um die Kleider der Könige zu färben. Das heißt, die Schildläuse wurden zerquetscht, man machte einen Brei aus deren Blut und Saft, was da drin ist, und damit wurden Kleider gefärbt. Das ist das Bild, wo wir so locker drüber weglesen, ich bin ein Wurm, Tovla, Schildlaus. Das ist das Bild dafür, dass Jesus unter der Last unserer Sünde zerquetscht wurde, sein königliches Blut ist herausgepresst und damit sind königliche Kleider gefärbt. Und sein kostbares Blut hüllt uns in königliche Kleider. Das ist diese prophetische Botschaft in dem Wort, ich war ein Wurm, eine Schildlaus. Das heißt, durch das Opfer Jesu bekommst du und hast du die Robe der Gerechtigkeit angezogen. Wenn du deine Schuld, Jesus, bekannt hast, wenn du ihn angenommen hast als deinen Herrn, wenn du mit ihm gehst, ihn eingeladen hast in dein Leben, dann wirst du von Neuem geboren oder du bist von Neuem geboren und dann bist du ein Träger der Robe der Gerechtigkeit, nämlich der Tausch am Kreuz, er wurde für uns zur Sünde, damit wir seine Gerechtigkeit erben. Das heißt, wir sind zu Königen und Priestern Gottes gemacht worden. Das ist ja vollmundig von der Kanzel. Wir finden es im Neuen Testament. Im 1. Petrus 2 heißt es, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Punkt, steht hier. Ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkünden sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Hey, das ist doch eine Aussage am Sonntagmorgen bei grauen Wetter. Du bist ein Auto, du gehörst zu einem auserwählten Geschlecht. Auserwählt. Die Kirche Ekklesia ist die Herausgerufene zu einem königlichen Priestertum. Dass du verkündest die Wohltaten dessen, der dich berufen hat. Wozu bist du berufen? Steht hier. Du bist berufen aus der Finsternis heraus in sein wunderbares Licht. Du bist im Licht, das Licht Gottes scheint in dir. Du bist ein Lichtträger in dieser Welt und du bist Licht und Salz in dieser Welt. Punkt, das bist du. Und jetzt geht es darum, dass wir das annehmen, glauben und auch wirklich leben. 1. Korinther 6 heißt es, ihr aber seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus und durch den Geist Gottes. Nochmal, weil Jesus zerquetscht wurde wie eine Schildlaus, sein Blut geflossen ist und wenn du den Tausch am Kreuz für dich annimmst, dann bist du reingewaschen. Du bist reingewaschen. Du bist geheiligt. Du bist gerecht durch den Namen Jesu. Nicht du wirst, nicht mal vielleicht, wenn Gott dich annimmt, wenn es ihm gerade mal so ist. Nein, es ist der Wille Gottes, dass du lebst. Und deshalb bist du in diesen königlichen Stand der Priesterschaft berufen, zu rufen und Zeugnis zu geben für ihn und zu verkündigen, dass du berufen bist aus der Finsternis hinein in sein wunderbares Licht. Noch im Psalm 22, Vers 16, schreibt dort der David, wieder Kreuzigung. Denn Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte hat mich umringt, dass sie meine Hände und Füße durchgraben. Das ist gewaltig prophetisch. Denn Hunde haben mich umgeben. Hunde ist die Bezeichnung für die Heiden, der Juden. Die Juden bezeichnen uns als die Hunde. Ist einfach so. Jesus sagt ja auch zu der Frau, die darum bittet, ein Wunder zu tun. Er sagt, es ist nicht recht, den Kindern das Brot zu nehmen, es den Hunden vorzuwerfen. Knallhart. Und sie sagt dann, ja, aber ist nicht so, dass die Brotkrumen vom Tisch fallen und dann die Hunde sich davon nähern. Er sagt, oh Frau, dein Glaube ist groß. Und er hat ein Wunder getan. Kreuzigung war nie eine Strafe der Juden oder Israels. Dort war die Steinigung da. Nicht nett, aber war halt so. Kreuzigung haben die Heiden gemacht, die Römer. Aber 1000 Jahre vor der Kreuzigung schreibt prophetisch der David, sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ist das nicht der Beweis, dass das Wort Gottes so prophetisch wirkt und Aussagen macht, weil das Wort Gottes inspiriert ist vom Geist Gottes? Und das tun wir gut daran, darin zu lesen, uns davon zu nähren, zu sättigen unseren Geist, unsere Seele, und das wird durchfließen bis zum Heilen unseren Leib hinein. Dafür gibt es das Wort Gottes. Warum dieser Zusammenhang, Psalm 22, 23, 24? Ganz einfach. Wenn du dieses am Kreuz vollbrachte Werk für dich nicht annimmst, Psalm 22, dann kannst du den Hirten in Psalm 23 für dich auch nicht in Anspruch nehmen. Der Herr ist mein Hirte. Und wenn ich schon wanderte im finsteren Tal, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde, du füllst mir voll ein. Ich werde sein im Hause des Herrn immer da. Das kannst du für dich nur in Anspruch nehmen, wenn Psalm 22 für dich etwas ist, wo du eine Entscheidung in deinem Leben getroffen hast. Die Bibel ist voll, wenn dann. Wenn ihr das tut, dann. Wenn ihr das nicht tut, dann. Diese Abhängigkeiten von unseren Handlungen, von unseren Entscheidungen, sind ganz, ganz wichtige Voraussetzungen, Dinge in Anspruch zu nehmen, die Gott uns zugesagt hat. Ansonsten haben wir nicht den Anspruch, nicht das Anrecht. Psalm 24, der Krönungspsalm. Das sind drei Dinge, die mir dort wichtig sind. Erstens, der Herr ist der Schöpfer und daher Eigentümer des Universums. Zweitens, er erklärt, wer von den Menschen seinen heiligen Wohnort sich nahen darf. Und drittens, er kommt, um sein rechtmäßiges Eigentum in Besitz zu nehmen. Erstens, der Herr ist Schöpfer und daher Eigentümer des Universums. Die Erde ist des Herrn und was darin ist, unser Erdkreis und die darauf wohnen, denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Gott ist der rechtmäßige Eigentümer. Er hat alles geschaffen, Himmel und Erde. Er hat es geschaffen mit seinem Sohn. Durch seinen Sohn hindurch, zu ihm hin. Papa und Sohn, die haben das miteinander gemeinsam gemacht, dass es dich gibt, dass es diese Erde gibt. Und der Heilige Geist hat dort mitgespielt und die Weisheit hat vor ihm getanzt. So wie es heißt im Alten Testament. Die Weisheit hat getanzt vor ihnen, wo sie Freude hatten, diese Welt zu schaffen, mit einem Maß an Liebe, was wir uns nicht vorstellen können. Und deshalb gibt es dich, deshalb lebst du, weil er es möchte. Und alle Dinge, die da sind, gehören ihm. Er ist der Eigentümer aller Dinge. Was bist du? Du bist der Besitzer deines Autos, deines Hauses, deines Sportbuches, was auch immer, deinem Kühlschrank, was drin ist, das besitzt du, weil du es hast. Aber der wahre Eigentümer, dem es wirklich gehört, der es uns zum Besitz gegeben hat, ist Gott. Das mal zu verstehen, macht manches einfacher. Wir sind auf diese Erde gekommen, haben nichts mitgebracht, geboren von unserer Mutter. Wir werden diese Erde verlassen und gehen zu unserem Vater. Oh, gutes Pelz, habe ich so noch nie vor mir gehabt. Oh, wir sind auf diese Erde gekommen, geboren von einer Mutter und haben nichts mitgebracht. Und wir werden eines Tages diese Erde verlassen und zu unserem Vater gehen und von hier nichts mitnehmen können. Das bleibt alles da. Die Hoffnung ist nur, dass wir ein Leben geführt haben, wo wir Frucht gebracht haben, ein Segen waren für andere Menschen, wo wir ein Zeugnis waren seiner Liebe und haben mitgewirkt, das Evangelium, dass es ausgebreitet wird. Psalm 24, er erklärt, wer von den Menschen seinem heiligen Wohnort sich nahen darf. Wer darf auf den Berg des Herrn gehen? Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist? Wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug? Der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott des Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das das sucht, das Antlitz Gott Jakobs. Also es sind vier Bedingungen hier. Dabei geht es nicht um Opfer oder gute Taten, sondern um Aufrichtigkeit im Handeln und in der Motivation. Wer unschuldige Hände hat, bezieht sich auf unsere Taten, was wir tun. Und wer reinen Herzens ist. Es geht um deine Motivation, wie du zu Gott stehst, zum Vater im Himmel, seinem Sohn Jesus. Mit unseren Herzen ist es schwierig. Das ist wirklich ein schwieriges Ding. Heißt im 1. Mose 8, sagt Gott, ich will vor die Erde nicht mehr verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Ah, schlechte Karte. Es ist schwierig mit unseren Herzen. Wir brauchen ein großes Maß an Barmherzigkeit, um mit dem Herzen des anderen umgehen zu können. Und wir brauchen ein hohes Maß, braucht der andere an Barmherzigkeit, um mit unseren Herzen umgehen zu können, mit meinem. Es ist so. Der Herr sprach zu Samuel, siehe nicht sein Aussehen und seinen hohen Wuchs, ich habe ihn verworfen. Denn er ist nicht so wie ein Mensch, ist nicht so wie ein Mensch es sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Gott hat die Herzensschau. Da begegnet der Mensch, lächelt fröhlich und denkst, ach, sympathisch, netter Mensch. Aber was er wirklich denkt, was er in seinem Herzen vorhat, wo er dich vielleicht über den Tisch ziehen will oder ausnutzen will, wo er versucht, dich zu manipulieren, sind wir ganz schön blind, wir sehen es nicht. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott sieht durch und weiß genau, was in unserem Herzen stattfindet. In deinem und in meinem Herzen. Und deshalb ist diese Herzenshygiene so, so wichtig. Sprüche 4, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Also die Aufgabe, behüte dein Herz mit Fleiß. Schau zu, was aus deinem Herzen herauskommt. Jesus sagt ja, der Mensch macht sich nicht unrein mit dem, was in ihn hineingeht, was er ist. Ist geistlich gemeint. Sondern wird unrein von dem, was aus seinen Worten wieder rauskommt. Kommt aus unserem Geist, aus unserem Herzen. Also ist es wichtig, dass wir achtsam sind mit unserem Herzen. Unser Herz wird gefüllt von den Dingen, die wir sehen und die wir hören und die wir denken. Und da geht es um Herzenshygiene, um Gedankenhygiene. Achte darauf, womit du dein Ohr und dein Auge füllst, was du reinlässt. Das ist in dieser Zeit der medialen Überflutung so herausfordernd. Womit du dich füllst, ist das, was deine Gedanken prägt, was deine Gefühle prägt. Fülle dich mit dem Wort Gottes. Fülle dich mit den Zusagen, dass du ein königliches Priestertum bist, dass du berufen bist von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, dass der Herr bei dir ist alle Tage bis an der Weltende, dass der Geist Gottes in dir lebt, weil dein Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, dass du ein Sohn, eine Tochter des Allerhöchsten bist, dass du gerecht gesprochen bist, reingewaschen bist durch das Blut Jesu, Und dass Jesus gesagt hat, dass er uns sendet, wie der Vater ihn gesandt hat. Und der Vater und Jesus wurde gesandt auf diese Erde, um die Werke des Teufels zu zerstören. Wir müssen Einfluss nehmen, dort wo wir Einfluss nehmen können, in unseren Familien, in den Umkreis. Die große Welt können wir nicht verändern, nur durch Einfluss im Gebet. Aber dort, wo wir leben, unsere Familien, unser Kreis, wo wir sind, unser Bereich, unsere Gemeinde, dort haben wir Einfluss und da haben wir eine Aufgabe. Und da haben wir Gestaltungsmöglichkeiten. Und da ist wichtig, dass wir klar denken, ausgerichtet sind von dem, was das Wort Gottes sagt und nicht, was die Medien sagen. Ich erlebe, ob das jetzt die öffentlichen Medien sind, ob das die sozialen Medien sind, die überschlagen sich ja im Angstmachen. Ich habe mich an vielen Stellen dort komplett verabschiedet, dass ich mir das überhaupt nicht mehr anschaue, weil das bringt nichts. Das hilft mir nicht, als die Person mich zu entwickeln und zu wachsen, die ich werden will. Das sind keine Informationen, die mir helfen, ins Bild Christi hineinzuwachsen. Die überschlagen sich im Angstmachen, aber das ist Strategie des Feindes. Aber in der Bibel steht über 300 Mal, 365 Mal soll es sein, ich habe es nicht gezählt, nur gelesen, steht drin, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist unsere Botschaft. Das ist das, was wir verinnerlichen müssen. Das ist das, wo wir uns gegenseitig Mut machen an den Stellen, wo jemand durchhängt. Und es gibt Tage, da hänge ich durch und da brauche ich Leute, die mir Mut machen. Es ist einfach so. Wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug, der kann sich nahe dem Haus Gottes. Du bist mit Christus eingesetzt an himmlischen Orten, steht im Neuen Testament. Wer überwindet, wird mit mir auf dem Thron sitzen, Offenbarung. Christus lebt in dir. Johannes 14, die sind es, die mich lieben, die mein Wort halten. Und ich werde ihn lieben und der Vater wird ihn lieben. Und jetzt kommt es, wir werden kommen und Wohnung beinehmen. In dir lebt der Vater, der Sohn und dein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Das ist das Gewaltigste, was es auf dieser Erde gibt. Es gibt keinen höheren Stand, als den du hast, eine Tochter oder ein Sohn Gottes zu sein. Da kannst du jeden Arzt, jeden Doktortitel, jeden Professor, jeden sonst welche Auszeichnung, kannst du alles knicken, den Stand, den du hast. Mal so unsere Traurigkeit ein bisschen aufzumöbeln, zu wissen, wer wir sind. Kinder Gottes, des Allerhöchstens, der in dir lebt, die Macht und die Power, die das gesamte Universum gegründet hat. Hey, das ist was. Das steht komplett entgegen der Botschaft, ich armer, elender, sündiger Mensch. Das ist die Botschaft, die den Deckel bringt und geistlich nicht wachsen lässt. Ich sage das ganz klar. Das Wort Gottes sagt was anderes. Dass wir immer wieder Fehler machen und auch sündigen und dass wir das Gott hingeben und dort um Reinigung bitten, uns reinigen lassen, damit wir wachsen, damit wir geistlich wachsen, damit wir in den Stand der Berufung hineingehen, den einnehmen, was für uns vorbereitet ist. Das ist völlig klar. Jesus kommt, seinen rechtmäßigen Besitz einzunehmen, macht die Tore weit und die Türe hoch in der Welt, dass der König der Ehre einziehe. Das heißt, Herzen auftun, dass Jesus einzieht. Und die Engel werden die Tore weit machen, dass Jesus, wenn er wiederkommt, auf diese Erde kommt und Gericht spricht. Und die Mächtigen und die Despoten dieser Welt vom Thron stürzen. Und sein rechtmäßiges Eigentum in Besitz nimmt und auf ein Gottes gerichtet wird. Ich möchte schließen und euch einladen zum Handeln und zum Klarmachen, nämlich, dass Jesus der Herr deines Lebens ist. Dass er für dich am Kreuz gestorben ist. Und wenn du dein Leben ihm noch nicht gegeben hast, dann lade ich dazu ein, mach das. Such dir jemanden, mit dem du betest, mit dem du darüber sprechen kannst. Können wir im Anschluss des Gottesdienstes machen. Alles sehr in Ordnung. Wenn du festgemacht hast, dass er für dich am Kreuz gestorben ist, dass du reingewaschen bist von seinem Blut, dann, Psalm 23, ist er dein Hirte, der deine Füße auf weiten Raum stellt, der dir den Tisch deckt im Angesicht deiner Feinde, der dir voll einfüllt und du wirst im Hause des Herrn sein immer da. Und der nächste Schritt ist Psalm 24, du nimmst ihn nicht nur als Hirte, sondern als Herrn und erkennst an, er ist der Herrscher über alles und er ist der Herr über dein Leben und er darf dich lenken und leiten, wie er möchte und es wird für dich zum Besten sein. Zum Allerbesten, wenn wir uns ihm hingeben und ihn von ihm führen und leiden lassen. Dann können wir Licht und Salz in dieser Welt sein und furchtlose Schritte gehen. Indem wir in einer lebendigen Beziehung zu ihm stehen, weil er uns zugesagt hat, wir sollen uns nicht fürchten. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus lebt in dir, er ist bei dir jeden Moment. Nimm dir viel Zeit, mit ihm zu reden, diese persönliche Beziehung weiter zu vertiefen, zu erfahren, wie er mit dir spricht, sein Wesen, wie er ist, wahrzunehmen. Das ist christlicher Glaube. Ihn zu erleben, mit ihm zu leben, das zu erfahren, wie er ist, wie er dich sieht und wie er dich formt. Dafür sind wir zusammen in der Gemeinde, um uns dort zu ermutigen, um das gemeinsam zu erleben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.